Zur Kuni-Kaffeepause treffen wir heute Frank Hermanns, Geschäftsführer der Smart Building Innovation. Frank ist zu uns nach Frankfurt gekommen und sitzt mit uns in unserem schönen Büro, hat den ersten Kaffee getrunken. Und Frank, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung und das tolle Gebäck.
Sehr gerne. Kaffee ohne Gebäck ist sowas wie Winter ohne Schnee. Fangen wir aber mal an, Frank. Wie war dein Weg in die Immobilienwirtschaft?
Der Weg rein war tatsächlich sehr kurz und sehr früh. Ich habe mit 16 eine Ausbildung als Bauzeichner angefangen. Der Weg in der Branche, der war dann tatsächlich lang und sehr mäandrierend, aber auch sehr spannend über die Planung, Projektentwicklung bis hin zu der Rolle, die ich jetzt einnehmen darf.
Du hast in deinem Lebenslauf Stationen bei Projektentwicklern. Was hat dich daran begeistert?
Also begeistert hat mich, dass man in diesem ganz komplexen Prozess rund um die Immobilie ganz, ganz früh die Weichen stellt über die Zukunft von Projekten. Ja, die Vision, man hat ein Grundstücksangebot auf dem Tisch oder sieht irgendwo, wenn man durch die Stadt läuft, Potenzial, etwas zu verbessern, etwas zu entwickeln und das eigentlich komplett ohne Grundlagen zu starten und wirklich jetzt, wenn ich durch die Stadt gehe, insbesondere in Hamburg, dann realisiert und gebaut zu sehen, das ist toll.
Das heißt, wenn du durch Hamburg gehst, siehst du Objekte, an denen du mitgewirkt hast?
Das ist so, maßgeblich die Hafen City, die ja durchaus auch kontrovers diskutiert wird. Ich schätze sie und durfte da 3 Projekte machen und bin da immer noch begeistert von den Ergebnissen.
Was löst diese Begeisterung bei dir aus? Dieser umbaute Raum?
Ja, auch zu sehen, dass das Konzept angenommen wurde, dass die Ideen, die man am Anfang hatte, auch tatsächlich realisiert wurden, dass die Menschen diese Gebäude annehmen, das große Unternehmen diese Bürogebäude schätzen, ein Hotel, was regelmäßig gut belegt ist von Gästen. Genau, dieser Erfolgsfaktor, aber auch nicht nur diese Erfolgsseite in der Umsetzung, sondern auch, dass sie eine gestalterische Qualität haben und das Stadtbild ein bisschen mitprägen.
Ist das so die Reminiszenz an die Bauzeichner in Zeit?
Also aus dem Papier? Absolut, absolut. Also das auch tatsächlich also mit 16, klar, da hatte ich noch kein Abitur, habe diese Ausbildung gestartet. Ich musste damals unserem Schuldirektor versprechen, dass ich das Abitur nachholen werde und studiere. Das habe ich auch gemacht, habe Architektur studiert und klar, dieses gestalterische Gespür ist immer noch da und auch der Drang zur Kreativität, das bleibt ein Leben lang. Außer ich trage jetzt weniger schwarz, was Architekten nachgesagt wird. Das hat nachgelassen.
Also farbenfroh, kreativ, das sind ja beides gute Voraussetzungen, um das zu tun, was du jetzt machst, nämlich mit der Smart Building Innovation Foundation in der Branche für Wirbel zu sorgen. Was verbirgt sich hinter dieser Smart Building Innovation Foundation?
Dahinter verbirgt sich ein Ökosystem, was versucht, die Herausforderungen der Branche anzunehmen, sich aber nicht anzumaßen, diese Herausforderungen alleine zu lösen, sondern eine gemeinsame Plattform zu nutzen mit übergreifenden Stakeholdern, mit der Wissenschaft am Tisch, mit der Politik, der Öffentlichkeit, um dann Blaupausen für die Branche zu schaffen oder für einzelne Unternehmen, um wirklich praxistaugliche, wirtschaftliche, evaluierte Lösungen zu implementieren.
Wir haben 2 Begriffe in dem Namen Smart Building Innovation Foundation, auf die ich gerne nochmal eingehen möchte. Auf der einen Seite Foundation, Stiftung. Ja. Darf ich mir da eine klassische Stiftung darunter vorstellen?
Jein. Das Stiftungswesen hat sich in Deutschland auch ein bisschen gewandelt. Also es ist nicht das, was Menschen zuerst mit einer Stiftung verbinden. Es gab irgendwo eine wohlhabende Familie oder ein gewisses Vermögen, was zum Teil gestiftet wurde und dann für einen guten Zweck eingesetzt wird, sondern bei uns war es umgekehrt. Wir hatten die Idee, dieses Ökosystem zu schaffen, haben geschaut, welche Struktur ist dafür die richtige und sind dann auf die Stiftung gekommen, allerdings in der Abwandlung, es heißt Verbrauchsstiftung. Das heißt, wir nehmen regelmäßig Finanzierung ein und verbrauchen diese Mittel im Sinne des Stiftungszwecks.
Also ihr habt unterschiedliche Einnahmequellen. Welche sind das?
Das sind maßgeblich drei unterschiedliche Quellen, die wir angehen können. Das eine, das ist auch der Hauptfokus momentan, sind Kooperationsprojekte oder Förderprojekte, wo man kofinanziert kooperieren kann und auch so seine eigenen Forschungsentwicklungsbudgets mit anderen koppeln und potenzieren kann. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Dann haben wir unter der Stiftung eine 100%ige Tochtergesellschaft. Das ist eine gemeinnützige GmbH. Das ist auch die, wo ich Geschäftsführer bin. Das ist der operative Arm für alles, was in der Stiftung passiert. Und da bieten wir Leistungen auch als Dienstleistung für Dritte an. Und dann das, was eigentlich für Stiftungen immanent ist, ist das Thema Spenden, die man uns sehr gerne geben kann. Aber es ist halt dann tatsächlich ein Engagement, was sich nicht konkret auf eine Gegenleistung bezieht, sondern wo man wirklich sagt, ja, wir unterstützen die SBIF mit Budget, mit Kapazität etc. und ist im inneren Kreis dann auch mit drin.
Innerer Kreis, ist der Kreis der Stifter geschlossen oder darf ich mich auch als Zustifter betätigen?
Man darf sich als Zustifter betätigen, sehr, sehr gerne. Wir haben von Anfang an uns so ein paar Prämissen gesetzt, dass wir sagen, es kommt uns nicht darauf an, die meisten Zustifter zu bekommen, sondern die passenden, so dass man sich untereinander kennt, dass man ein sehr vertrauensvolles Verhältnis hat, dass die Disziplinen, die in der Stiftung aktiv sind, sich wunderbar ergänzen. Aber da ist definitiv die Tür offen für alle drei Varianten, die ich eben genannt habe. Das ist genau unser Ziel.
Was bietet ihr dem Stifter?
Wir bieten genau diese Vorteile des Ökosystems, was wir jetzt über 3 Jahre aufgesetzt haben, was auch am Anfang tatsächlich ein Lernprozess war, der uns jetzt dazu gebracht hat, dass wir Unternehmen und Stakeholder wirklich komplett aus der Bauimmobilienbranche begleiten können bei Transformationsthemen, bei Innovationsthemen, wo wir versuchen, die Herausforderungen zu verstehen, wo wir Ideen aufnehmen, sie intelligent kombinieren und wirklich eine Projektskizze schreiben, wo die Zielstellung drin definiert ist, wo die Ressourcen definiert sind, die man dafür braucht. Diesen Prozess, diese Lösungsentwicklung halten wir möglichst getrennt von dem Geschäftsalltag und dem Projektalltag und schaffen dann diese Blaupause, die datenbasiert ausgewertet wird, die wissenschaftlich begleitet wird und die Ergebnisse spielen wir dann in die jeweiligen Unternehmen zurück und stakeholdergerecht dann auch in die Branche wieder. Und deswegen sind eigentlich also die Mehrwerte sind insbesondere das Thema Kollaboration in Strukturen, wie man sie im eigenen Unternehmen nicht hat. Es ist das Thema Evaluierung, wissenschaftliche Begleitung und dann tatsächlich die stakeholdergerechte Kommunikation wieder nach außen. Das sind so die 3 wesentlichen Faktoren.
Das klingt alles sehr abstrakt. Lass uns das mal gerne konkret machen. Du sprichst von einem Ökosystem, du sprichst davon, die Transformation zu begleiten. Transformation findet auf vielen Ebenen statt. Wo ist die Stiftung aktiv und was transformiert ihr?
Also gehen wir vielleicht nochmal auf andere Wörter ein, die bei uns im Stiftungstitel sind. Smart Building und Innovation. Da mal mit aufzubringen, also Smart Building heißt für uns nicht zwangsläufig Hightech. Wir haben definiert, was für uns ein smartes, und das übersetzen wir mit zukunftsfähig, mit ein zukunftsfähiges Gebäude ausmacht. Haben da 8 Parameter definiert. Das kommt von Energie- und Wassersuffizienz. Da spielt Klimawandel und Biodiversität eine Rolle, Nutzerzentrierung, serielle Fertigung und Planung. Das haben wir definiert für uns als Smart Building. Und dann das Thema Innovation heißt nicht Neuerfindung, sondern das heißt wirklich Themen aufnehmen, sinnvoll kombinieren und eine praxistaugliche Lösung schaffen. Und das gehen wir dann für Themenbereiche und Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Partnern definieren, konkret an.
Ich komme nochmal drauf zurück. Konkret angehen, Transformation. Ich kann so ein Gebäude finanziell transformieren, weil ich gerade umschulden muss. ist möglicherweise auch eine Transformation.
Ja.
Und ich kann die Mieter oder die Mieterinnen transformieren im Sinne von eine andere Mieterschaft organisieren. Aber was ist jetzt der Transformationsprozess, wo die Stiftung tatsächlich aktiv ist?
Ich nehme mal Beispiele, die wir in den letzten Jahren maßgeblich für uns als Themen mitentwickelt haben. Das eine ist das ESG-Reporting, für alle gerade eine große Herausforderung. Erstmal mit, also Transformation, ein Wandel der Einstellung des Reportings gegenüber, dass es nicht darum geht, Daten für ein Reporting zu sammeln, sondern Daten, die für meine Unternehmensstrategie relevant sind, wo ich Forecasts ableiten kann, und versuchen zu transformieren, dass diese Daten möglichst automatisiert erfasst werden und reported werden und in Planungen einfließen. Das Ganze ist natürlich bei uns in der Branche so komplex, das wollen wir nicht direkt immer als Gesamtbild lösen, sondern haben uns ganz konkret auf das Thema Abfallwirtschaft beschränkt, haben dafür den Prozess und die Lösung entwickelt und sind jetzt dabei, das auf andere Datenpunkte, andere Datenquellen zu übertragen. Zweites Thema, Transformation vom Bestand. Sehr viele da draußen sind gerade damit beschäftigt, Sanierungsfahrpläne zu erstellen. Und da ist natürlich immer die Frage, wo kriege ich die richtigen Grundlagen her, um meine Sanierungsfahrpläne auch wirklich maßgeschneidert und sinnvoll zugeschneidert dann aufzustellen. Klar liest man direkt immer die ganzen Themen Fassadendämmung, Fenster austauschen etc. Und wir haben mit unseren Partnern einen Katalog erstellt, der bauliche, betriebliche und nutzungsseitige Maßnahmen berücksichtigt und der vor allen Dingen auch finanzielle und nicht finanzielle KPIs berücksichtigt. Was kostet das? Wie amortisiert sich das? Und was bedeutet das auf die Principal Adverse Impacts?
Das heißt, ich als Eigentümer, Bestandshalter schaue mir den Katalog an, blätter den durch und kann mich da inspirieren lassen, welche Maßnahmen ich umsetze, um nicht das ganze große Paket Dämmen, Fenster und, sondern mit möglicherweise weniger Aufwand, weniger invasiv ähnliche oder gleiche Werte zu erreichen.
Genau, also auch ein bisschen die Hemmschwelle senken für Gebäudeeigentümer. Also da muss man sich ja auch ein bisschen unterscheiden zwischen professionellen, institutionellen Investoren, die eigene Teams haben, die sich sehr stark damit auseinandersetzen. Und dann kann man auch nicht per se sagen, dass jetzt Fassadendämmung nicht mehr erforderlich ist oder Fensteraustausch nicht mehr. Das ohne werden wir auch dann die Klimaziele nicht erreichen. Aber es soll halt allen Teilnehmern da draußen ermöglichen, auch weniger invasive Maßnahmen zu starten und auch einfach mal loszulegen. Auch vielleicht, wenn ich noch nicht reportingpflichtig bin. Vielleicht auch, wenn ich noch nicht gesetzliche Anforderungen erreichen muss, dass man wirklich mit kleineren Maßnahmen schon wirklich viel erreichen kann. Und ja, zur Expo konnte man sich durch den Katalog durchblättern. Inzwischen kann man sich durch eine Beta-Version durchklicken. Und wir haben jetzt eine Kooperation gestartet mit dem Verband für Bauen im Bestand, mit der DENEF, mit Concula, wo wir das Ganze zu einer Datenbank ausbauen wollen und dann für die gesamte Branche zugänglich machen wollen.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann kann ich als Asset Manager, Property Manager, Bestandshalter oder Projektentwickler in den Katalog gucken und sagen, das hilft mir, das baue ich ein, das setze ich um. Und zwar als Beginn einer Sanierung, um ins Tun zu kommen.
Genau, das ist erstmal eine Quelle, sich zu informieren, sich auch inspirieren zu lassen, dass es ein ganz breites Band an Maßnahmen gibt. Es ersetzt keine Berater und Dienstleister, weil die Maßnahmen, die bei uns im Katalog beschrieben und bewertet sind, sind momentan anhand eines Mustergebäudes, was wir definiert haben, bewertet. Das ist noch nicht auf die eigene Immobilie dann zugeschnitten. Das sind Schritte, die wir zukünftig auch noch machen wollen, die wir individuell angehen wollen und können. Aber das ist erstmal, das ist der Start. Das soll, wie gesagt, die Hemmschwelle senken, das soll Ängste nehmen und es soll die Leute befähigen zu starten. und dann vielleicht auch schon mit einer gezielteren Vorstellung eben auf die Berater und Dienstleister da draußen loszugehen. Aber wir sind keine Energieberater. Wir erstellen keine ausführlichen Sanierungspläne, sondern wir schaffen diese Blaupausen für Unternehmen, um loslegen zu können.
Diese Blaupausen sind auch objektiv bewertet, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Stiftung. Wie setzt ihr das um? Also wie versucht ihr das zu objektivieren?
Also wir versuchen natürlich für die Themen, die wir bewerten, möglichst viele Benchmarks zu sammeln, haben da Daten bekommen von unseren Stiftungspartnern. Wir haben sie abgeglichen mit den Daten aus der Wissenschaft, die bei uns im Beirat engagiert sind. Wir haben klassische Reports mit zum Vergleich herangezogen, wie den NEO-Report, Rotermann-Studie etc. Und haben tatsächlich, auch wenn man in den Katalog reinguckt, dann sieht man nicht, das spart 33 Cent, sondern wir haben eine Preisspanne angegeben, genauso auch zu den ökologischen Einsparungen. Und das gilt es jetzt dann auch weiter zu verfeinern, weitere Daten zu generieren. Und das soll eine lernende Datenbank werden, die immer weiter verbessert wird.
Als Nutzer dieser Datenbank darf ich mich also darauf verlassen, dass diese Bewertung unabhängig von den Interessen der beispielsweise Bauindustrie zustande gekommen ist. Also am Ende des Tages führt die Maßnahme nicht dazu, dass ich ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung nehme, sondern es ist objektiv.
Genau. Es ist halt auch ein bisschen ungedreht. Es ist kein Produktkatalog. Es ist ein Maßnahmenkatalog. Das steht zuerst, die Maßnahme. Klar kann man im zweiten Schritt dann auch Infos ranholen, wer bietet diese Maßnahme denn an. Zukünftig hoffentlich auch Appell an alle ausführenden Unternehmen da draußen, dass man verknüpfen kann, wer kann es denn ausführen. Das ist so, aber es ist objektiv bewertet. Unsere Wissenschaftler schauen mit drauf. Und das auch, also es ist kein Schreibfehler, dass ich Geschäftsführer einer GmbH bin. Das G steht für gemeinnützig. Das nehmen wir auch ernst und wollen uns diese Objektivität bewahren.
Objektivität bewahrt ihr euch über euren wissenschaftlichen Beirat. Wie groß ist das Interesse der Wissenschaft, dieses Thema mit nach vorne zu bringen?
Riesig. Also ich hatte, als ich die ersten Gespräche auch mit Andreas Tamm zu der Stiftungsidee geführt habe, habe ich natürlich auch diese Struktur hinterfragt. Ich hatte halt auch, sage ich mal, seit meinem Studium wenig Kontakt zur Wissenschaft. Hatte immer vielleicht noch dieses respektvolle Bild von einem Professor, die Wissenschaft auf dem Elfenbeinturm. Und mein erster Tag in diesem Stiftungsumfeld war dann tatsächlich der Kickoff des wissenschaftlichen Beirats. Und ich war von vornherein begeistert. Es war eine gegenseitige Begeisterung der Wissenschaft für die Stiftungsarbeit, von mir für die Wissenschaft. Weil einerseits diese wissenschaftliche Herangehensweise, empirische Herleitung, das hilft uns und das ist was wir im Projektgeschäft nicht machen können. Die Ideen, die aus der Wissenschaft sind, die da anentwickelt wurden. Und dann diese Begeisterung der Wissenschaft, uns als Schnittstelle zu einer ganzen Branche zu haben und nicht nur zu Einzelunternehmen, weil die Wissenschaft tatsächlich sehr viel ausarbeitet, was ehrlicherweise dann aber für die Branche nicht verständlich ist. Und diese Übersetzungsarbeit zu leisten, auch das, was in der Wissenschaft entwickelt wird, dann wieder ja leicht verdaulicher zu machen. Und das ist wirklich was, ich will es nicht mehr missen und ist für uns wirklich auch eine Inspirationsquelle.
Also ganz konkret, kommt die Wissenschaft mit Forschungsergebnissen auf euch zu und fragt, ob man das im Ökosystem der Stiftung mal verproben kann?
Auch. Also bei uns geht es tatsächlich immer in alle Richtungen. Das ist nie eine Einbahnstraße, das sind immer kommunizierende Röhren. Und es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, ja, dass wirklich dann Forschungsergebnisse aus der Wissenschaft kommen. Oder auch schon ganz früh, wenn die Forschungsergebnisse noch nicht da sind, der Aufruf an uns, dass wir in Förderkonsortien mit einsteigen, weil wir eben genau dieses Branchenwissen bündeln. Und wir sind inzwischen 3 Förderprojekten aktiv, an denen wir beteiligt sind als assoziierte Partner, wo es genau darum geht, diese Anwendungsfälle in der Branche zu hinterfragen, mitzugestalten und auch diese Kommunikation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft zu forcieren.
Gibt es auch den Fall andersrum?
Den Fall andersrum gibt es genauso. Wir haben halt auch Themen bei uns in der Stiftung, wo wir gezielt auf die Wissenschaft zugehen und dann genau fragen, so was ist der Stand der Forschung dazu, dass wir dieses Wissen haben. Und auch, dass wir Themen, die wir definiert haben, wo es vielleicht schon eine Projektskizze gibt, auch immer abgleichen, ob sie förderfähig sind. Und bei den meisten Förderprojekten ist es eben so, dass man immer in einem Duo aus Wirtschaft und Wissenschaft an den Start geht. Und da haben wir auch erste Förderanträge schon gestellt mit den Instituten, die bei uns dranhängen.
Kannst du Institute nennen, die euch dabei unterstützen, Wissenschaftler?
Kann ich. Also die Konstellation ist erstmal so, die Wissenschaftler als Personen sind bei uns im Beirat und sind dann aber natürlich der Link zu den Instituten. Wir haben unter anderem den Thomas Kiermeier vom Fraunhofer Institut für alle Bauthemen, wo wir sehr stark einen Fokus haben auf BIM-Fragestellungen, auf Kreislaufwirtschaft, auf Biodiversität. Wir haben Professor Hartmut Schmeck und Professor Wagner vom KIT in Karlsruhe beziehungsweise auch FZI, die für mich absolute Koryphäen im Bereich Energieflexibilisierung, Energieversorgung sind. Wir haben Olga Fink von der EPFL Lausanne für lernende Algorithmen, Thomas Schildhauer vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, also eine ganze Bandbreite.
Die unterstützen euch dabei, die Übersetzung vorzunehmen, der Wissenschaft in die Praxis und umgedreht.
Genau, also sie haben erstmal eine maßgebliche Rolle in ihrer Beiratsfunktion, nämlich dass sie die Stiftung beraten und auch uns beraten, sind wir mit den richtigen Themen unterwegs, haben wir die richtige Herangehensweise etc. Dann diese kommunizierenden Röhren, die ich eben auch genannt habe. Das ist schon sehr hilfreich. Das reicht uns aber nicht. Wir gehen in den meisten Fällen weiter, dass wir wirklich dann auch die Institute mit in die Projekte einbinden und die Projekte dann auch wirklich wissenschaftlich begleiten lassen.
Wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, was sind so die drei Schwerpunkte der Stiftung?
Also ich mache 2x3. Die drei thematischen Schwerpunkte, die wir gerade haben, sind definitiv das Thema Bestandssanierung, Dekarbonisierung des Bestandes. Dann haben wir den Schwerpunkt Massendaten, ESG, Kreislaufwirtschaft. Wie spielt das auch alles zusammen? Und das dritte ist das Thema Energieflexibilisierung. Und dann haben wir die drei Schwerpunkte der Stiftungsarbeit, wo wir sagen, es ist stakeholderübergreifend, Zusammenspiel von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit. Es ist Innovationsmanagement entkoppelt vom Projektalltag und es ist die Zielsetzung, evaluierte, praxistaugliche, wirtschaftliche Lösungen an den Markt zu bringen.
Für welche der insgesamt 6 genannten Punkte begeisterst du dich persönlich am meisten?
Am meisten für die Kombination aus allen 6. Aber also mein Herzblut liegt gerade ganz besonders in dem Thema Maßnahmen für den Bestand, weil ich aus der Vergangenheit in der Projektentwicklung noch tatsächlich immer vor Augen habe, wie die Diskussionen laufen, wenn man mit einem Projektvorschlag in Entscheidungsgremien gegangen ist. Und sobald es sich um Bestand drehte, der auf einem Grundstück war, war die bevorzugte Lösung, Abriss und Neubau, da hat sich zum Glück die Einstellung zu gewandelt und das Bewusstsein für den Bestand. Und gerade jetzt auch wieder mit dem Ansatz, es nicht alleine lösen zu wollen, sondern sich mit dem Verband für Bauen im Bestand zusammenschließen, mit der DENEF, mit Unternehmen aus der PropTech-Szene wie Concula, das macht mir momentan am meisten Spaß.
Darf man das so verstehen, du bist die Spinne im Netzwerk und im Netz und ziehst die richtigen Fäden, verknüpfst die richtigen Fäden, so dass was hängen bleibt in so einem Netz?
Ja, das kann man schon so ein bisschen vergleichen, das vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen negativ behaftet, dass man denkt, ja, ich fange die Fliegen in diesem Spinnennetz. Das nicht, also ich habe es jetzt, als wir auch an die Öffentlichkeit gegangen sind mit dem, was wir bei der Maßnahmendatenbank vorhaben, habe ich es verglichen. Also ich habe Architektur studiert. Im Architekturstudium gab es nichts Schöneres als die Rivalität von Architekten und Bauingenieuren. Dann war ich ein Jahr in Irland, durfte da leben und arbeiten, habe in einer gemischten Mannschaft aus Architekten und Bauingenieuren erfolgreich Fußball gespielt, was ich sonst in meinem Leben nie gemacht hatte. Und dieser Teamgeist, den habe ich jetzt halt wieder gespürt, wo wir genau mit diesen Partnern angegangen sind und sagen, so, wir wollen damit auch erfolgreich sein. Also ist es eher der Teamplayer als die Spinne.
Siehst du diesen Teamgeist über alle Disziplinen hinweg in der Branche?
Nein, noch nicht, aber ich sehe eine größere Bereitschaft und ich sehe immer mehr, die genau diese Gedanken haben. Und das freut mich tatsächlich, weil ich zwischendurch vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle etwas müde war, Dinge weiterzumachen, die ich gemacht habe. Und genau jetzt zu sehen, dass eben dieser Spirit immer breiter wird in der Branche, dadurch auch, dass die Branche breiter aufgestellt wird. Es ist nicht mehr nur Beton, den ich gieße und verpacke und vermiete und verkaufe. Es kommen Digitalisierungsthemen rein, es kommt Nutzerzentrierung rein. Es wird wesentlich breiter gefächert und damit kommen Impulse in die Branche, die uns, glaube ich, sehr gut tun.
Die alle in der Stiftung Widerhall finden und die ihr wissenschaftlich begleitet in die Branche übersetzt?
Ja, die ich jedes Mal wieder wirklich begeistert wahrnehme, wenn wir mit den Stiftungspartnern zusammenkommen in unseren diversen Formaten und wo es dann auch wirklich funktioniert, dass Leute, die aus großen Unternehmen kommen, eigentlich, wenn sie in unsere Workshops reinkommen, das eigene Unternehmen zwar im Hinterkopf haben, aber reinkommen, sagen so, ich bin heute das BIF. Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und wirklich eine Offenheit, auch gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Da kann man sich viel abgucken, glaube ich, auch für Einzelunternehmen.
Dann zum Schluss unserer Kaffeepause. Fass doch in drei Sätzen mal zusammen, wie die Smart Building Innovation Foundation diese Begeisterungsgemeinschaft voranbringen möchte.
Also es ist das Ziel von Dingen, die in der Branche sich über die Jahre festgesetzt haben, zu lösen. Es ist das Ziel, Stakeholder übergreifend zu arbeiten und nicht bei jedem Projekt an eine Unikatfertigung zu denken, sondern vielleicht an einer Kleinserie mit individuellem gestalterischen Twist. Es ist das Ziel, auf Augenhöhe zu arbeiten mit Partnern, mit denen man im Projektalltag nicht an den Tisch kommt, Wissenschaft, andere Disziplinen. Das ist ein wesentlicher Aspekt. Es ist die Zusammenfassung, ich hoffe, ich habe es nicht zu oft jetzt gesagt, praxistaugliche, evaluierte, wirtschaftliche Lösungen zu realisieren und Blaupausen zur Verfügung zu stellen. Und es ist ganz klar der Faktor, unsere Zielsetzung von zukunftsfähigen Gebäuden immer näher zu kommen.